Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an meine Vorrednerinnen und Vorredner, die das Thema schon sehr gut aufgearbeitet haben. Es wird jetzt noch komplizierter und es wird noch ein bisschen experimenteller und kontroversieller werden, aber das passt eh gut dazu. Ein bisschen Zusammenfassung dessen, was wir uns sozusagen, unsere Väter uns gelehrt haben. Wir haben immer gelernt, dass Fett ist schlecht und wenn man zu viel Fett vor allem im Bauch hat, dann sind die Fettsäuren im Blut hoch und diese hohen Fettsäuren im Blut, die machen dann die Fettlebererkrankung und auch im Muskel ist mehr Fett drinnen und also wenn das Fett dort ist, wo es nicht hingehört, nämlich in der Leber und im Muskel, dann macht das Insulinresistenz und Krankheiten. Und das, womit ich mich oder womit wir uns in den letzten Jahren beschäftigt haben, ist das Fett im Herzmuskel, wenn man das jetzt mit einer neuen Methode messen kann. Also das, was wir so machen, ist nicht nur diese MR-Bildgebung, die es so ähnlich wie die Echokardiographie möglich macht, die Herzfunktion, vor allem die systolische Funktion gut zu messen, sondern was wir auch tun können, ist mit MR-Spektroskopie hier im Septum des Herzmuskels ein Volume of Interest zu definieren und in diesem Volume of Interest die Fettmenge, also sozusagen einen Peak zu messen hier, der korrespondiert zur Lipid-Triglycerid-Menge im Herzmuskel. Das ist schon seit langem, also die Methode ist seit langem relativ gut validiert, was die Leber betrifft, für die Fettlebererkrankung und was den Muskel betrifft bei insulinresistenten Patienten. Im Herz ist es jetzt auch schon seit einigen Jahren machbar und gut möglich. Es ist halt ein bisschen technisch schwieriger, weil das Herz sich ja bewegt und schlägt und auch im Zwerchfell liegt und hinauf und hinunter wandert. Also für die MR-Physiker ein bisschen höhere sozusagen Aufgabe, aber im Prinzip eine altbekannte Technik. Nun, die ersten Daten, das ist jetzt auch schon länger her, haben gezeigt, dass das eigentlich genauso ist, wie man sich es vorgestellt hat. Nicht? Man hat sich gedacht, die dicken Diabetiker, die haben mehr Fett in der Leber, die haben mehr Fett im Muskel und die haben auch mehr Fett im Herz, wie hier gezeigt worden ist. Also das ist das Herz eines Gesunden, da ist dieser Lipid-Peak niedrig und wenn man Diabetiker ist und ein bisschen mehr subkutanes Fett auch hat, dann ist der Peak, also dieser Fett, die Fettmenge im Herzen höher und man hat sich gedacht, weil dieses Fett ja schlecht ist, also das ist sozusagen das, was man immer gelernt hat, dann führt dieses Fett auch zu einer vor allem diastolischen Herzinsuffizienz, zu dieser diabetischen Kardiomyopathie, die immer wieder beschrieben wurde und nicht eben abhängig ist von Hypertonie oder kardiovaskulären Erkrankungen, sondern eine direkte metabolische Schädigung des Herzmuskels darstellen soll. Also so stellt man sich das vor, man hat entweder einen Typ-2-Diabetes, dann hat man diese hohen freien Fettsäuren im Blut, oder man hat einen Typ-1-Diabetes, dann hat man zu wenig Insulin, das führt dann auch zu wenig Glucose und vielen Fettsäuren im Blut, dann ist der Energiestoffwechsel im Herz anders, weil dann eben mehr Fett gefressen wird und weniger Glucose vom Herzmuskel und das führt dann wieder zu Insulinresistenz und Aktivierung von allen möglichen Pathways, die dann sozusagen zur Schädigung des Herzmuskels führen. Gut, also das ist sozusagen die Idee dahinter. Beim Skelettmuskel ist das recht schön gezeigt, das ist sozusagen gut jetzt 15 Jahre her inzwischen schon, da hat der Martin Krischek, der bei uns die Spektroskopien macht, gezeigt, dass es eine ganz enge Korrelation zwischen dem IMCL, also das ist der Lipidgehalt im Muskel, also nicht im Skelett, im Wadel war das dort damals, also im Wadelmuskel und der Insulinresistenz oder Insulinsensitivität gemessen mit dieser Clamp-Methode ist. Also damals hat man gesagt, der Muskel ist dann insulinresistent, wenn jetzt mehr Fett im Muskel ist. Das ist damals recht gut rausgekommen. Wir haben uns dann überlegt, ob das beim Herzmuskel auch so ist. Also die frühen Arbeiten haben schon gezeigt, dass die Diabetiker mehr Herzfette hatten. Und wir haben dann Menschen untersucht, die hier, das ist so der Insulinresistenz, das heißt Insulinsensitivität, je höher der Balken ist, desto besser wirkt das Insulin. Das heißt, die Insulinsensitiven und die Insulinresistenten Leute sind hier gezeigt, dann gab es die mit der gestörten Glukosetoleranz und Diabetiker. Und wenn Sie da unten hinschauen, dann sind das da der myokardiale Fettgehalt. Der war, obwohl hier die Insulinsensitivität bei diesen beiden Gruppen unterschiedlich war, war überhaupt kein Unterschied im Herzmuskel, was die Fettmenge betrifft. Das ist ganz anders als beim Skelettmuskel. Bei den Leuten mit gestörter Glukosetoleranz, also nach dem Essen erhöhter Zucker, war es leicht höher. Und die Diabetiker, die haben, wie es die vorigen Studien gezeigt hat, die erhöhten Fette im Herzen gehabt. Also es ist jetzt das Herz anders als der Skelettmuskel. weil diese erhöhte Fettmenge im Herz erst dann entsteht, wenn der Zucker hoch ist, also wenn dieser Diabetes manifest ist. Also nicht in den Frühformen, wie bei der Leber oder wie beim Skelettmuskel auch. Gut, das heißt, wir haben uns dann als nächstes gefragt, wie kommt es bei den Diabetikern zu den erhöhten Fetten? Das heißt, die Idee war, was charakterisiert jetzt für einen Endokrinologen einen Diabetiker? Das ist jemand, der hat einen hohen Zucker und der hat am Anfang zumindest erhöhte Insulinkonzentrationen. Und das war da die Frage, wir haben dann einfach Diabetiker mit hohem Zucker, also die waren ziemlich schlecht eingestellt hier mit L-HbA1c, die bei uns auf die Station gekommen sind zur Blutzuckereinstellung, die haben wir in die MR-Maschine gesteckt und haben sie sozusagen so bei der Aufnahme, wenn sie halt ganz schlecht beisammen waren, und dann waren sie 10 Tage bei uns auf der Station, haben zuerst Insulininfusion bekommen, dann Insulinspritzen und nach 10 Tagen noch einmal gemessen und nach 3 Monaten. Da hat man gesehen, dass es uns ganz gut gelungen ist, hier während des stationären Aufenthalts durch Steigerung der Insulindosis den Zucker runterzubringen, der Blutdruck und die Fettmedikamente und so, das haben wir nicht verändert. Und was wir da zeigen konnten, war ein ziemlich dramatischer Anstieg der Herzfette innerhalb von 10 Tagen nach Beginn der Insulintherapie. Nach 6 Monaten geht das wieder runter. Das war, und was auch interessant war, dass sich da das Herz ganz anders verhält als die Leber, weil diese Insulintherapie in der Leber nicht zu einer akuten Verfettung geführt hat, ganz anders beim Herz. Die Herzfunktion, was wir messen konnten, hat sich in dieser Zeit aber nicht verändert. Also dieser Anstieg der Herzfette durch Beginn der Insulintherapie hat keine negativen Auswirkungen auf die zumindest systolische Funktion des Herzens gehabt. Die diastolische ist im MR nicht ganz so gut zu messen, ist schwieriger. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die myokardiale Masse im MR innerhalb von 10 Tagen wirklich deutlich zugenommen hat. Das war recht erstaunlich. Ob vielleicht mehr Glykogenspeicher oder was auch immer, also was da der Hintergrund ist, weiß man eigentlich nicht. Gut, das heißt, wir konnten zeigen, ein bisschen anders als es ist bei der Leber oder was beim Muskel ist, dass beim Herzen Insulin plus Zucker Fette macht. Um das zu beweisen, dass das wirklich so ist, haben wir das an jungen, gesunden Leuten auch gemacht. Und zwar haben wir gesunden, jungen Leuten einfach Zucker infundiert. Glukoseinfusion gemacht und hier den Zucker auf 200 Milligramm pro Deziliter auf so ein schönes diabetisches Niveau angehoben. Die jungen, gesunden, die Bauchspeicheldrüse hat da reagiert mit einer Insulinfreisetzung und das Insulin hat die Lipolyse im Fettgewebe gehemmt, das heißt, die Fettsäuren im Blut sind ganz runtergegangen. Das heißt, wir hatten eine Situation, in der der Zucker hoch war, das Insulin hoch war und die Fettsäuren ganz niedrig. Und da war es innerhalb von 6 Stunden so, dass wir wirklich zeigen konnten, dass sehr kurzfristig innerhalb von 6 Stunden das Herz verfettet bei hohem Zucker und hohen Insulinkonzentrationen. Hier auch ohne negative, sondern eher sozusagen ist die systolische Funktion, die EF ist angestiegen. Das weiß man aber auch, dass das ein kurzfristiger Insulineffekt ist, dass die systolische Herzfunktion ansteigt. Kein negativer Effekt. Also Herz, ein bisschen Mechanismus anders als Muskel und Leber, hohe Glukose, hohes Insulin, chronisch wahrscheinlich auch hohe Fettsäuren führen zur Steatose beim Herz. Man kann sich das mechanistisch auch vorstellen, dass das Insulin zu einem Einstrom der freien Fettsäuren führt, das Insulin führt zu einer Synthese, also zu einer Fettspeicherung, Synthese von Triglyceriden im Herzmuskel und die Glukose, die da hineinkommt, die wird in den Mitochondrien umgebaut zu diesem Malonylcoenzym A und das wiederum hemmt die Verbrennung von freien Fettsäuren in den Mitochondrien. Also Insulin und Glukose führen zu einer Hemmung der Fettverbrennung und zu einer Stimulation des Fettaufbaus. Ist eigentlich genau das, was das Insulin tun sollte, und das sehen wir am Herzen auch. Gut, da wir Endokrinologen sind, haben wir uns gedacht, es gibt also ganz interessante endokrine Erkrankungen, die direkte Wirkung auf die Mitochondrien haben, und wahrscheinlich sind die Mitochondrien da, was jetzt diese Fettspeicherung in den Zellen betrifft, ganz wichtige Dinge. Und man weiß, dass das die Schilddrüsenhormone, die Mitochondrien, das heißt die Fettverbrennung in den Zellen hinaufregulieren, und das Wachstumshormon macht das auch. Das war eine Studie, die voriges Jahr publiziert worden ist bei Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion, nämlich absichtlicher Schilddrüsenunterfunktion vor einer Radiojodtherapie wegen eines Schilddrüsenkarzinoms. Das heißt, die Patienten sind thyroidektomiert worden, haben dann 4 bis 5 Wochen ohne Schilddrüse keine Schilddrüsenhormone bekommen, waren dann ziemlich in der Unterfunktion, haben dann unsere Messung gehabt und dann haben sie das Schilddrüsenhormon erhalten und sind nachher nochmal gemessen worden. Man sieht also, das TSH war hoch, die waren wirklich in der Schilddrüsenunterfunktion, dann haben sie es eben bekommen, das ist alles ausgeglichen, und da sehen wir, dass die Herzfette bei den Patienten mit der Hypothyreose erhöht sind und nach Substitution mit Schilddrüsenhormonen gehen die Herzfette runter. Das Ganze war auch mit einer Verbesserung des Schlagvolumens und auch des Cardiac Outputs verbunden bei diesen Patienten. Das ist ganz interessant, weil es einige Daten gibt, dass Patienten auch latente Schilddrüsenunterfunktion oder Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben, wahrscheinlich auch ein höheres Risiko für Herzinsuffizienz. Hier wieder, obwohl es ein deutlicher Abfall der Herzfette gibt, die im Vergleich zu den Leberfetten geringer sind, aber in der Leber haben wir überhaupt keinen Unterschied gefunden. Also wieder anderer Mechanismus im Herz als in der Leber. Herz tut sich sehr rasch viel mehr als in den anderen Organen. Das ist eine Arbeit, die jetzt im Dezember erst publiziert worden ist. Die hat sich also diese Mitochondrienfunktion angeschaut, indem diese Phosphokreatinin-ATP-Ratio im Herzmuskel gemessen worden ist. Also ein Maß dafür, wie viel Energie die Mitochondrien im Herzmuskel bereitstellen können. Und da sieht man auch, und das passt ganz gut zu unserer Hypothese, dass die Patienten, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dass die ein Problem mit der Energiegewinnung im Herzmuskel haben. Und wenn man einen Schilddrüsenhormone gibt, normalisiert sich das. Gut. Jetzt die Patienten mit der Wachstumshormon-Überproduktion, das sind die Patienten mit der Akromegalie und da sieht man schon, dass das sind meistens sehr gemütliche Patienten, die sehr lieb sind und auch ein sehr großes Herz haben, nämlich nicht nur sozusagen im Umgang mit uns Ärzten und anderen Patienten, sondern auch in der Bildgebung. Und wenn man sozusagen diese Herzen untersucht bei Patienten mit Akromegalie, dann findet man das, was man eigentlich finden sollte. Das heißt, das Schlagvolumen ist erhöht, weil die Herzen größer sind, die myokardiale Masse ist erhöht. Und wenn diese Patienten dann operiert werden, also der Hypophysentumor, der die Akromegalie auslöst, wurde operiert und nach 6 Monaten sind die Leute noch einmal angeschaut worden, dann bessern sich diese Herzveränderungen relativ rasch bei den Patienten nach einer erfolgreichen Operation. Wachstumshormon ist auch ein insulinantagonistisches Hormon, das heißt, diese Patienten mit der Akromegalie sind insulinresistent. Hier, also das ist der OGIS-Index, das heißt, je niedriger das ist, desto höher ist die Insulinresistenz. Das sind die Gesunden, das sind die Patienten mit Wachstumshormon, Wachstumshormonüberproduktion, Insulinresistenz. Und jetzt hätten wir uns erwartet, eigentlich, dass die Insulinresistenten die Fette dort haben, wo sie nicht haben sollten, nämlich in der Lebermuskel und auch im Herzmuskel. Und das war aber eigentlich ganz anders. Das hat uns sehr überrascht. Es war so, dass die Leberfette, also die Herzfette waren niedriger, aber was wirklich dramatisch war bei diesen Patienten, dass obwohl die eigenen Diabetes hatten, die hatten ein erhöhtes HbA1c, die waren massiv insulinresistent, haben die Leberfette gehabt wie junge Marathonläuferinnen und viel niedriger als die Kontrollen. Also es stimmt schon das, was wir vorher gehört haben, die Sachen sind nicht so linear und diese Konzepte, sozusagen Insulinresistenz macht, die Fette dort, wo sie nicht hinkönnen, stimmt eigentlich nicht immer, zumindest bei den akromegalen Patienten. Gut, das ist nur die Zusammenfassung dessen, was ich Ihnen schon gesagt habe. Jetzt will ich Ihnen noch ein bisschen kurzfristige Pathophysiologie zum Stressresponse sagen, damit wir den Bogen wieder spannen und auch zur Katecholamin-Wirkung bei unserem Homo erectus wieder zurückkommen, wenn er vielleicht dem Mammut oder dem Säbelzahntiger davonlaufen muss. Und der Stress, den wir als Endokrinologen immer fürchten bei der Insulintherapie, ist die Hypoglykämie. Nicht? Hypoglykämie, die wirkt direkt auf den Hypothalamus, macht massive Stressreaktion, Katecholaminfreisetzung, Cortisolfreisetzung. Also es gibt sozusagen Insulin, Hypoglykämie wirkt auf die Nebenniere, die macht die Katecholamine und diese Katecholamine machen 2 Dinge. Die wirken einerseits direkt aufs Herz, über die Alpha- und Beta-Rezeptoren wirken positiv inotrop, steigern die Herzarbeit und wirken aber auch direkt aufs Fettgewebe und was sie in dem Fettgewebe machen, ist Lipolyse, nämlich freie Fettsäuren bereitstellen. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, ob die Freisetzung von freien Fettsäuren aus dem Fettgewebe in dieser Stressreaktion eine wichtige Rolle auf das Herz spielt. Also wir haben ein Studienprotokoll gemacht, bei denen wir gesunde Leute 4-mal untersucht haben. Einmal haben wir gar nichts gemacht und haben nur mit unseren MR-Messungen da gemessen. Dann haben wir Hypoglykämien induziert, das heißt, wir haben den Leuten Insulin intravenös gespritzt und haben geschaut, dass sie einen ordentlichen kurzfristigen Hypo haben. Und dann haben wir an diesen Tagen als Kontrolle eben in Hypoglykämie und Acipimox gegeben. Das Acipimox ist ein Lipolysehemmer im Fettgewebe, also ein Lipidsenker eigentlich, so wie Nikotinsäure-Analogon, der aber die Lipolyse im Fettgewebe hemmt und dann einmal das Acipimox alleine. Also ein bisschen komplizierte Studie mit 4 Tagen. Und Sie sehen dann da, also wenn wir das Insulin gespritzt haben, ist der Zucker wirklich ordentlich runtergegangen. Das Insulin war hoch, wenn wir das Insulin gespritzt haben. Wenn die Leute einen Hypo gehabt haben, waren die Insulin-antagonistischen Hormone erhöht. Das heißt, das Cortisol war hoch, das Glucagon war hoch und die Katecholamine waren auch erhöht. Also das ist eigentlich alles genauso, wie sein sollte. Und die freien Fettsäuren haben so ausgeschaut, also am Kontrolltag ist gar nichts passiert. Wenn die Leute ein Hypo gehabt haben, dann ist zuerst Insulin vermittelt, sind die Fettsäuren ein bisschen runtergegangen und nachher sind sie aber deutlich angestiegen. Das Acipimox an beiden Acipimox-Tagen hat dazu geführt, dass die Fettsäuren komplett supprimiert waren. Und das sind jetzt die MR-Ergebnisse. Vielleicht schauen wir uns zuerst diese EF-Veränderungen an. Das ist der Kontrolltag. Wenn man eine Hypoglykämie induziert, dann kommt es zur Freisetzung der Katecholamine und der freien Fettsäuren und dann führt es zu einem Anstieg der Ejektionsfraktion. Wenn man aber den selektiv im Fettgewebe die Lipolyse hemmt durch das Acipimox, dann sieht man überhaupt keinen Anstieg der Ejektionsfraktion, sondern in dem Kontrolltag, also Acipimox alleine, ist die EF eigentlich hinuntergegangen. Die myokardiale Lipid-Content, also ich meine, das ist relativ kurzfristig, das sind 6 Stunden oder sowas. Wenn man da das Acipimox gibt, sieht man innerhalb von 3-4 Stunden, dass die myokardiale Lipidspeicher, dass die abnehmen. Das heißt, wenn das Fettgewebe dem Herz nicht dauernd Fettsäuren liefert, kann der Herzmuskel nicht gescheit pumpen. Eigentlich haben wir uns da gedacht, dass das ganz anders sein wird. Die Hypothese war eigentlich sozusagen ganz alt hergebracht, dass die hohen freien Fettsäuren nach der Hypoglykämie, dass die irgendwelche giftigen Dinge tun und böse sind. Das war eigentlich das, was ich mir gedacht habe, was rauskommen wird. Das war eigentlich genau das Gegenteil, dass nämlich das Herz in der Stressreaktion diese Fettsäuren aus dem Fettgewebe unbedingt braucht, um die Herzleistung hinauffahren zu können. Gut, das ist Zusammenfassung von dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Also das heißt, die freien Fettsäuren aus dem Fettgewebe sind unbedingt notwendig, um einfach eine Steigerung der Herzleistung zu bringen in der Stressreaktion. Wenn man die Lipolyse im Fettgewebe hemmt, dann verbraucht das Herz seine Lipidspeicher innerhalb von Stunden und es geht auch sozusagen die systolische Funktion akut hinunter. Und das, was wir uns eigentlich auch nicht gedacht haben, ist, dass sogar diese jungen, gesunden Männer, die wir da untersucht haben, dass die das nicht schaffen, kurzfristig von Fettfressen auf Glucose- und Kohlenhydratfressen das Herz umzustellen, weil es da auch zumindest kurzfristig so war, wenn die Fettsäuren runtergehen, geht auch die EF runter. Das heißt, es ist so, dass dieser Crosstalk zwischen Herz und Fett, also zwischen Fettgewebe und Herz offenbar eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn Sie jetzt furchtbar beunruhigt sind, wie das bei Diabetikern sein könnte, dann zeige ich Ihnen jetzt noch ein letztes Dia, bevor ich Sie in den wohlverdienten Abend schicke. Das Ganze ist nämlich schon relevant, weil es eine Menge von Medikamenten gibt, die wir bei Diabetikerinnen und Diabetikern verwenden, die die Fettsäuren absenken, wie zum Beispiel Insulin. Insulin senkt akut die Fettsäuren ab, Nikotinsäure, das ist jetzt nicht mehr zugelassen, gibt es keins mehr, aber es ist auch ein breit verwendetes, lipidsenkendes Medikament, senkt akut die Fettsäuren ab. Und wir haben uns das deswegen angeschaut hier bei, also nicht nur jungen Gesunden, sondern auch bei Diabetikern, ob die irgendwie anders reagieren, wenn man akut die Fettsäuren absenkt. Und man findet eigentlich vergleichbare Effekte. Nicht, dass da oben sind die Diabetiker, die haben lustigerweise eine höhere EF als die jungen Gesunden, das ist aber vorher schon publiziert. Ja. Also hat uns aber auch gewundert, glaubt man nicht. Ja. Aber wenn man sozusagen in Anführungsstrichen gesunde Diabetiker nimmt, dann haben die eine höhere EF als die schlanken, gesunden Sportler. Aber der Effekt der Absenkung der freien Fettsäuren ist zwischen den Diabetikern also relativ jetzt genau gleich. Nicht? Hemmt man die Lipolyse, geht die EF runter. Hemmt man die Lipolyse, gehen die myokardialen Lipide runter. Ganz gleich bei den Diabetikern und bei den jungen Gesunden, also da ist kein großer Unterschied. Ja, das sind die Leute, die alle an den Studien mitgemacht haben und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.